Schönen guten Abend. Ich habe heute die Ehre, mit euch das Wort Gottes zu teilen und mit euch zu teilen, was im 1. Korinther 8 drin steht. Denn da sind wir mittlerweile angekommen in unserer Reihe, auch wenn wir jetzt zwischendurch ein paar Unterbrechungen hatten mit Osterfeuer und so. Machen wir jetzt im Korinther weiter und sind im 1. Korinther 8. Und ihr könnt es gerne mit mir zusammen aufschlagen. Also 1. Korinther 8. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Also die Korinther haben Paulus Fragen gestellt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Gewissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht. Die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott. Den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinem Angesicht nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen. Und wir sind in seinen Augen auch nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls vom Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zur Sünde verführt wird. Amen. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest, Herr. Und du hast uns dieses Thema gegeben und du weißt, wen es heute Abend betrifft. Und du weißt, dass ich schwach bin und dass ich deine Kraft brauche, Gott. Ich möchte dich bitten für diesen Abend, dass du ihn segnest, dass du hier Herzen öffnest, Herr, und dass du dein Wort benutzt. Amen. Also ja, wie schon gesagt, ich glaube, wir heutzutage haben nicht wirklich mit dem Problem zu kämpfen, dass es Götzenopferfleisch gibt und wir davon jetzt nicht essen dürfen. Obwohl André mal ein Lamm hatte, was vorher, glaube ich, Moslems irgendwie bei einer Feier hatten und so. Das fällt vielleicht so ein bisschen unter diese Region. Das hat er dann irgendwie, hat er geschenkt bekommen, glaube ich sogar. Dann hat er dann auseinandergenommen und alles. Und ja, wir haben es gegessen, ja. Aber prinzipiell sagt uns, glaube ich, dieser Text ein bisschen was anderes. Und dafür müssen wir nochmal vielleicht uns angucken, was es damals für die Korinther bedeutet hatte mit diesem Opferfleisch. Fleisch war damals eine Delikatesse, ja. Es gab einfach nicht so viel davon wie heutzutage. Heutzutage essen wir eigentlich jeden Tag Fleisch. Also ich esse jeden Tag Fleisch. Eigentlich fast immer. Und sieht man vielleicht auch. Und damals war es aber wirklich eine Delikatesse. Und wenn es Fleisch gab, dann war es meistens so, dass es in irgendeinem religiösen kultischen, was weiß ich, heidnischen Brauch irgendwie geschlachtet wurde, dann geopfert wurde ein Teil des Tieres und der restliche Teil wurde dann auf einem dicken, fetten Barbecue serviert für alle Leute. Ja, oder auf dem Markt verkauft und das konnte sich dann jeder kaufen. Aber erstmal wurde ein Teil dieses Fleisches geopfert. Und deswegen waren jetzt diese Christen dort in Korinth, ja, in Korinth, Griechenland, da wurde das Fleisch nicht unbedingt Jahwe geopfert, wie vielleicht in Israel, sondern irgendwelchen anderen Göttern, ja. Und deswegen haben die sich halt gewundert, die aus dem jüdischen Background haben gesagt so, wir kennen das ja mit dem Opfern, früher im Alten Testament haben wir auch immer geopfert und die haben dann so gedacht, ja, wenn das jetzt aber einem anderen Gott geopfert wurde, dann erkenne ich ja damit diesen anderen Gott an, indem ich jetzt dieses Fleisch esse. Und dann versündige ich mich ja, weil ich dieses Fleisch zu mir nehme und damit dann diesem Gott Ehre gebe. Ja? Und das war die eine Position. Dann gab es noch die andere Position, das waren diejenigen, die in Korinth lebten und selbst einmal an diesen heidnischen Bräuchen teilgenommen haben und sich jetzt gewundert haben, so, ich bin ja jetzt Christ geworden und habe damals an diesen Bräuchen teilgenommen und irgendwie ist das für mich jetzt eine Sache, die ich einfach nicht mehr machen möchte. So, darf ich das denn jetzt überhaupt noch essen? Darf ich denn überhaupt noch Fleisch essen? Oder gehe ich damit wieder zurück zu meinen heidnischen Bräuchen und, wie gesagt, erkenne diesen Gott an. Und dann gab es die anderen, die sehr stark waren im Glauben und die gesagt haben, komm, Fleisch ist Fleisch, weißt du, es gibt kein dämonisches Fleisch oder sonst irgendwas. Ja, Fleisch ist einfach Fleisch, also kannst du es essen. Hau rein, guten Appetit. Und ja, es gab also diese große Debatte dort in Korinth, dürfen wir nun überhaupt Fleisch essen oder sollen wir alle Vegetarier werden? Und das war so ein richtiger Anstoß für die. Und ich glaube, bei uns heute geht es nicht um das Opferfleisch, sondern es sind vielleicht andere Dinge. Es ist vielleicht sowas wie was heute so Alkohol, ja, Zigaretten, Tattoos, Partys, Musik, irgendwelche Dinge, die vielleicht heute so aktuell sind, die in der Welt sind, ja, so wie diese Opfersachen waren in der Welt, ja, und wo man dann in der Gemeinde so ein bisschen drüber debattiert. Und da muss ich kurz einmal jetzt was dazwischen schieben, und zwar Johannes 17, da sagt in Vers 15 und 16, betet Jesus für seine Jünger, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ja? Also Jesus betet für beides. Er sagt, Gott, nimm sie nicht aus der Welt heraus. Und ich glaube, es bedeutet ein bisschen, dass wir uns nicht abschatten sollen. Ja, es gibt viele Gruppen, viele Gemeinden, die schotten sich komplett ab. Ja, die sagen, oh, der Fernseher ist vom Teufel und Alkohol ist auch vom Teufel und irgendwie sowieso alles, was in der Welt ist, ist vom Teufel und schotten sich komplett ab und haben nur noch Gemeinschaft unter sich, haben aber keinen Kontakt zu anderen Leuten. Ich frage mich ein bisschen, wie man so Missionar sein soll in der Welt. Aber gut. Gibt aber auch genau das Gegenteil. Und das sind dann die total Liberalen, die sagen, hey, andere Kultur, andere Zeit, ja, wir müssen alles mitmachen und müssen... müssen aufpassen, also müssen nicht aufpassen, was wir machen, sondern können einfach alles machen und ach, auch das ganze Thema Sex vor der Ehe, das ist doch alt, das brauchen wir doch alles nicht mehr und können noch zusammenleben und ach, komm hier, besaufen bis zum geht nicht mehr und so, das war damals vielleicht ein Problem, aber heutzutage doch nicht, ja, das ist die andere Gruppe. Und Jesus betet für beides, er bittet dafür, dass wir nicht aus der Welt genommen werden und irgendwie schon total abgeschottet sind. Aber er bittet auch dafür, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden und dass wir nicht so werden wie die Welt, ja, weil wir einfach nicht so sind wie die Welt. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre, ja. Und da ist es halt immer schwierig, ne, eine Gratwanderung zu finden, was wir nun tun dürfen und wo wir nun längst gehen sollen, so. Und was dürfen wir nun also tun und was dürfen wir nicht tun? Und ich glaube, da gibt es, wenn wir vor einer Sache stehen, wo wir uns unsicher sind, drei Fragen, die wir uns stellen müssen. Die erste Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Ja, kann ich es tun? Darf ich es überhaupt tun von der Bibel her? Und wenn dort in der Bibel ein klares Verbot steht, Finger weg. Ja, die Bibel ist Gottes Wort und sie ist das Gesetz. Und Sie sagt uns, was Gott mit uns vorhat und auch, was er nicht mit uns vorhat. Und die Bibel zeigt uns auch ganz klar Grenzen, wo wir diese Grenzen nicht überschreiten dürfen. Und ich finde es sehr cool, dass wir eine Gemeinde sind, auch eine Jugend sind, die die Bibel sehr ernst nimmt und die wirklich jedes Wort der Bibel ernst nimmt und nicht einfach Teile rausnimmt und sagt, okay, das war damals so, ist aber heute nicht mehr so, sondern die Bibel ist wirklich zeitlos, ja. Und ich glaube auch, dass die Bibel zu jeder Zeit immer anwendbar ist. Und das ist halt nicht gebunden an irgendeine bestimmte Kultur, an irgendeine bestimmte Zeit, an eine bestimmte Rasse vielleicht sogar, an ein bestimmtes Geschlecht oder eine bestimmte Generation. Ja, ist sie einfach nicht. Die Bibel ist zeitlos. Und einige Grenzen in der Bibel sind sehr deutlich. Ich glaube, ihr wisst das. Ja, Lügen ist immer falsch. Ja, Stehlen immer falsch. Töten ist auch immer falsch. Das ist zu jeder Zeit so gewesen, ja. Und was noch? Vergewaltigung, Ehebruch, ja, weiß jeder, ist immer falsch. Und das sind so universelle Sünden, nennt man sie, ja. Und für die, die es nicht wissen, Sünde ist per Definition, Gottes Gebote zu übertreten und gegen seine Gebote anzugehen, ja. Und wenn du etwas tust, wo Gott sagt, tu das nicht, dann sündigst du und dann verstößt du gegen Gottes Gebote. In 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11, da wird uns das nochmal ganz deutlich gemacht. Da steht, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich. Vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seiner Ordnung steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles zu preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ja, da waren nochmal so ein paar dieser universellen Sünden drin, die uns in der Bibel gezeigt werden, wo wir wirklich von Gott eine ganz, 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 ganz klare Grenze bekommen. Also, wenn wir diese Frage geklärt haben, darf ich es tun? Ja, steht irgendwas konkret in der Bibel da drinne? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten dürfen, ja, ich darf es tun, also zumindest ja, ich finde darüber nichts in der Bibel, dann kommt die zweite Frage, die wir uns stellen müssen. Und die zweite Frage ist, was sagt mein eigenes Gewissen dazu? Sollte ich es tun? Ja, das erste darf ich, kann ich. Und das zweite, sollte ich es tun? Ich glaube, ihr wisst alle, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat und dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen wurden und dass wir zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Ja. Und man sieht es auch, es gibt Leute in dieser Welt, die sind keine Christen, die kennen Gott nicht, die kennen die Bibel nicht, aber leben trotzdem ein ziemlich moralisches Leben. Ja. Also die wissen halt einfach von ihrem Gewissen her, dass Töten schlecht ist, Lügen schlecht ist, Stehlen schlecht ist, Falsches, ja, einige wissen das. Da, wo das Gewissen noch intakt ist, es gibt sehr viele, wo das Gewissen leider nicht mehr so wirklich intakt ist und die wissen das dann auch nicht so wirklich. Aber es gibt Menschen, die sind keine Christen, die haben die Bibel nicht, wo konkret drin steht, ne, töten ist, darfst nicht töten, du darfst nicht lügen und so, wissen aber trotzdem, dass es nicht gut ist. Also wenn die Bibel über etwas nicht so ganz deutlich oder ausführlich und klar redet, dann können wir auch unser Gewissen befragen, was das denn dazu sagt. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist durch unser Gewissen arbeitet und dass er uns dadurch lenkt und uns den Weg zeigt, ja, was wir tun sollen, was wir tun können, was wir nicht tun sollten. Und das bedeutet, ist jetzt ein bisschen komisch, aber das bedeutet, dass es eine Sünde geben kann, die für mich eine Sünde ist und für dich nicht. Ja? Das bedeutet, dass es wie bei diesem Opferfleisch, da gab es einige Christen, für die war es eine Sünde, dieses Opferfleisch zu essen. Und es gab andere Christen, für die war es keine Sünde, weil ihr Gewissen sie dann nicht belastet hat. Okay, ja. Und das sind dann halt Sünden, die persönlich auf eine Person oder vielleicht auf eine bestimmte Gruppe angewendet werden können und wo man dann, ne, das sieht. Ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ich habe es nicht so mit Horrorfilmen, ja. Ich glaube, in der Bibel steht nirgendwo, du darfst keine Horrorfilme gucken. Ja, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Ich habe auch so ein Tool benutzt, mit dem man dann die Bibel durchsuchen kann. Habe ich nicht gefunden. Ja, und trotzdem sagt mir mein Gewissen, dass ich einfach keine Horrorfilme gucken sollte. Weil wenn ich das gucke, belastet das mein Gewissen, belastet das meinen Geist, belastet das mich. Und es gibt da eine gewisse Grenze, wo ich einfach sage, nein, das gucke ich nicht, das tue ich mir nicht an, das mag ich nicht, weil ich dadurch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, auch so Filme, wo man die ganze Zeit nur auf Spannung ist und dann irgendwann so, bah, ja, so richtig krass, so irgendwie so derbe Psycho, geht bei mir nicht, ja. So, und für mich persönlich ist das eine Sünde, das zu tun. Für andere vielleicht nicht, ja. Und deswegen sag ich aber nicht, ihr dürft alle überhaupt keine Horrorfilme mehr gucken. Ja? Weil es nicht explizit so in der Bibel steht und jeder das mit seinem Gewissen vereinbaren muss, was er da tut. Und ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht nicht gerade gut ist, das zu tun. Das ist mein Standpunkt, ja? Weil ich glaube wirklich, dass das uns auch beeinflussen kann. Aber ne? Genau. Beispiel von mir. Ein anderes Beispiel. Alkohol. Ich weiß, dass es sehr viele, nicht sehr viele, ich weiß, dass es einige Leute gibt, die gar keinen Alkohol trinken. Und das aus verschiedenen Gründen, warum auch immer. Und es gibt auch ganze Gruppen und Gemeinden und ganze wie nennt man das? Verbände von Gemeinden, die sagen, Alkohol darf man als Christ nicht trinken. Ja, Alkohol ist schlecht. Die begründen dann auch in der Bibel, sagen die, dass eigentlich da so Alkohol, Weinstock und so, dass das alles ganz verwirrt war. Also dass das eigentlich, wenn man sagt vom Weinstock trinken, dass das gar nicht der gegorene Saft war und so, weiß man aber nicht so genau. In anderen Stellen der Bibel sind dann aber griechische Wörter, wo ganz klar über wirklich Alkohol gesprochen wird. Alles so ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall sagen sie, wenn Christen Alkohol trinken, ist das schlecht. Ich denke aber, es steht nichts konkreter drin. Und ich glaube auch, vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich glaube auch, dass Jesus Alkohol getrunken hat. Aber in Maßen. Und wir sollten aufpassen, dass wir halt so als Gemeinden keine Regeln aufstellen, die in der Bibel nicht drinne stehen. Ja, wir sollten aufpassen, dass wir nicht gesetzlich werden. Weil wenn wir auf einmal über alles, wo wir denken, oh, da könnte eine Gefahr hinterstecken, auch eine Regel aufstellen, dann ist das wie bei kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man da eine Regel aufstellt, dann sind die Leute noch mehr, oder die Kinder noch mehr versucht, also wenn sie dann auch schon ein bisschen denken können und sowas alles. Regeln sind gut für Kinder, ja. Ich sage nicht, dass ich meinen Kindern keine Regeln geben werde, aber ich weiß es aus persönlichem Anlass, also ich war auch mal ein Kind, dass man dann versucht ist, diese Regeln gerade irgendwie hintenrum zu gehen. Und wenn die Bibel uns da nichts Klares zu sagt, dann sollten wir als Gemeinde diese Regel auch nicht aufstellen, ja, dann werden wir gesetzlich. Die Bibel, ja, zum Thema Alkohol wieder, gibt uns aber klare Grenzen, ja. Epheser 5, Vers 18 zum Beispiel. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ja, nicht betrunken werden, nicht besaufen. Besaufen, Sünde. Alkohol trinken, keine Sünde. Christen sollten auch, was ganz klar in der Bibel steht, einen nüchternen Geist haben. Ja? Wir sollten jederzeit uns darüber im Klaren sein, was wir tun, was wir machen. Und wenn wir uns besaufen, sind wir das nicht. Ja? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da auch schon viele Fehler gemacht und hoffe mit Gottes Hilfe, dass das nicht mehr so passiert und dass er mir einfach meine Grenzen da so zeigt. Und aber Alkohol ist okay. Mal hier und da ein Drink. Aber besaufen, no way. Geht nicht. Und was ich da ganz gut finde eigentlich, ist, dass wir doch auch dadurch Vorbilder sein können in der Welt, dass wir wissen, wie man zum Beispiel mit Alkohol umgeht, ja? Dass wir halt nicht sagen so, oh nein, ich bin Christ, ich trinke keinen Alkohol und so. Ist okay, wenn das dein Gewissen, ne, hatten wir davor, wenn dein Gewissen dir sagt, solltest du nicht tun, hey, völlig cool, mach das. Aber wir können auch vorleben, dass man mit ein oder zwei Bier, dass das in Ordnung ist und dass man dann das reicht für den Abend. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Es gibt jedes Jahr 70.000 Tote in Deutschland aufgrund von übermäßigem Alkoholgenuss. Und die Zahl steigt immer mehr. Und immer mehr Jugendliche saufen so weit, dass sie irgendwann im Koma sind und nicht mehr wissen, was sie überhaupt gemacht haben und finden es dann auch noch cool, ja, wenn sie wieder bei Verstand sind und sagen, hey, ich war im Koma, geil, oder? Boah. Ja, es geht einfach nicht klar. So, und ja, lass uns in der Welt bleiben, lass uns normal bleiben, aber nicht so sein wie die Welt, sodass niemand mehr einen Unterschied sieht, dass wir Christen sind, ja. Das ist echt ganz wichtig. Also zurück zum Gewissen. Wenn du nun also ein Problem mit einer bestimmten Sache hast, ja, tu es nicht. Zwinge aber auch nicht jeden anderen, das dann so zu handeln. Ja. Erwarte nicht von einem anderen, dass er so wird wie du. Und überprüf die Dinge mit deinem Gewissen. Und es gibt, wie gesagt, im ersten Punkt diese Dinge, die ganz klar in der Bibel stehen, wo wir ganz klar wissen, da geht's nicht weiter. So, wenn du also Vegetarier bist, ja, ist okay, aber zwing nicht jeden anderen dazu, kein Fleisch mehr zu essen. Wenn du gerne mal Computer spielst und es gibt dann Leute, die sagen, nee, Computerspielen ist total schlecht, zwing nicht jeden anderen dazu, kein Computer mehr zu spielen. Wenn du gerne Sport machst und sagst, ja, du sündigst, wenn du keinen Sport machst, zwing nicht jeden anderen dazu, Sport zu machen. Ist jetzt übertrieben ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es gibt einfach so Dinge, die sind für einen persönlich, wo man sagt, oh, das wäre eine Sünde, wenn das und das, wenn ich das und das machen würde. Für andere ist es nicht so. Es ist aber nicht so einfach, wie ihr merkt. Ich schwank da auch so ein bisschen. Ja. Es gibt also einige Bereiche, in denen bist du stark. Die sind okay. Und es gibt Bereiche, in denen bist du schwach. Und vor denen solltest du dich auch fernhalten. Ja? Wenn du ganz genau weißt, ich habe ein Problem mit Alkohol, halte dich davon fern. Wenn du ganz genau weißt, ich habe ein Problem mit Horrorfilmen, so ich zum Beispiel, halte dich davon fern, tu es nicht. Guck es dir nicht an. Wenn du weißt, ich habe ein Problem mit allen möglichen anderen Dingen, was weiß ich, ja, halte dich davon fern. Was auch immer dein Gewissen dir sagt, achte darauf, ja. Wir haben nicht umsonst ein Gewissen. Gott hat uns nicht umsonst ein Gewissen gegeben, sodass wir denken, ah, mein Gewissen, ich breche das jetzt. Und jetzt höre ich da nicht mehr drauf. Sondern Gott hat uns ein Gewissen gegeben, dass wir darauf achten, dass wir darauf hören. Und Gott spricht durch seinen Heiligen Geist in unser Gewissen rein und sagt uns Dinge, die wir nicht tun sollten und Dinge, die wir tun können. Ja, wir sind frei in Christus, steht in der Bibel. Aber nicht alles ist uns nützlich, was wir tun. Also die erste Frage war, darf ich es tun? Was steht in der Bibel? Die zweite Frage, sollte ich es tun? Was sagt mein Gewissen? Und die dritte Frage, was auch das Thema ist, aufeinander Rücksicht nehmen. Was brauchen meine Freunde oder worauf sollte ich meinen Freunden zur Liebe verzichten? Unser Problem, glaube ich, ist es immer, dass wir sagen, ich habe das Recht. Ja? Ich bin jetzt Christ, ich bin frei, ich habe das Recht, jetzt das zu tun und zu lassen, was halt in der Bibel nicht deutlich genug und klar beschrieben ist. Ich habe das Recht dazu. Aber was ist mit deinen Freunden und deinen Geschwistern in der Gemeinde? Ja? Ist dir ein Steak oder ein Bier wichtiger als dein Freund? Ja? Stell dir die Frage mal. Wenn dein Kumpel zum Beispiel ein Problem mit Alkohol hat, ja, und du weißt das, und dein Kumpel hat nicht ein Problem damit und sagt, ich mach das nicht, aber ist es okay für mich, wenn du ein Bier trinkst, ja, dann ist alles cool, dann kannst du auch ein Bier trinken. Wenn dein Kumpel aber, wenn du weißt, der hat ein Problem damit und du solltest es vielleicht in seiner Gegenwart nicht tun, dann lass es einfach, ja. Das Bier ist nicht wichtiger als dein Freund und dein Bruder oder deine Schwester. Es ist halt einfach wichtiger, dass wir Rücksicht nehmen auf die, die in unserem Umkreis sind und dass wir gute Vorbilder sind. Ja? Deine Stärken in deinem Gewissen, die mögen dir vielleicht Freiraum geben in gewissen Dingen, ja. Aber du hast auch die Freiheit, Dinge zu lassen, um deiner Freunde willen. Und wenn du deine Freunde liebst, dann hältst du dich zurück. Lukas 17, Vers 1 bis 3. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solchen geachteten wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Es ist eine krasse Mahnung von Jesus, die uns da gibt. Wenn wir Leute dazu verführen, durch unser Verhalten, dadurch wie wir leben, wenn wir Leute, Geschwister gerade dazu verführen, dann zu sündigen, dann wäre es besser, dass wir eigentlich einen Mühlstein um den Hals gelegt bekommen und ins Meer geworfen werden. Mit anderen Worten, ertrinken. Ziemlich krasse Worte, aber lass uns wirklich darauf achten. Das Thema Alkohol hatten wir schon. Was ist mit Kleidung zum Beispiel? Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, das ist hier in der Jugend nicht wirklich ein riesiges Ding, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, ja, der Vollständigkeit halber. Kleidet euch so, dass andere keinen Anstoß daran nehmen. Kleidet euch so, dass Leute nicht von dir zur Sünde verführt werden. Ja? Heißt das, dass jetzt alle Mädels hier mit Burka rumrennen sollen und wir Jungs in weißen Gewändern und nein, ja, nicht unbedingt. Weiß nicht, den einen oder anderen vielleicht. Aber es sollte wenigstens etwas am Körper sein. Ja? Und es ist einfach halt eine krasse Sache, ne? Wenn hier steht, dass wenn du durch dein Verhalten jemanden zur Sünde führst, ja, dann solltest du lieber sterben und guck einfach, wie du dich kleidest, ja. Mädels, macht euch gerne hübsch, ja. Es gibt hier Jungs, die sind Singles und die suchen bestimmt noch hübsche Mädels. Und Jungs, macht euch auch hübsch, ja. Bitte verwahrlost nicht. Es gibt bestimmt auch schöne Mädels, die auf Jungssuche sind, ja. Aber reizt es nicht aus, ja. Zieht euch nicht so an, dass jeder Junge gleich, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, zur Kleidung. Jetzt kommt ein schwieriges Thema. Was mit Zigaretten? Rauchen. Dürfen Christen rauchen? Ja und nein. In der Bibel steht nicht explizit, du darfst nicht rauchen. Aber es steht da zum Beispiel sowas wie, wir sollen unseren Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in Ordnung halten und nicht verunreinigen. Und es steht da auch, dass wir nicht von etwas abhängig werden sollen. Ja? Dass wir uns nicht von einer gewissen Sache abhängig machen sollen. Ja, also ja oder nein. Und auch hier wieder, hör auf dein Gewissen und ganz wichtig, achte auf deine Freunde auch. Ja, Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin stark genug von meinem Gewissen her, kann ich das vereinbaren, dass ich zum Beispiel an Silvester eine Zigarre rauche, ja, dann ist das okay. Aber wenn du weißt, dass da Leute sind, die damit zum Beispiel entweder die minderjährig sind und die sowieso gar nicht rauchen und du die damit zum Rauchen verführen könntest, oder wenn da Leute sind, die damit ein Problem haben und die sagen, ich komme damit nicht klar, für mich ist es eine Sünde, dann lass es sein. Hier ist es wieder, kein schlechtes Vorbild sein, wenn du jemand anderen durch das, was du tust, zur Sünde verführst und der nämlich damit ein Problem hat in seinem Gewissen, denkt aber, oh, der macht das auch und dann raucht, dann ist es für ihn eine Sünde, dann hast du ihn zur Sünde verführt und dann habe ich das schon erzählt mit dem Mühlstein. Außerdem ist Rauchen einfach nicht weise. Ja. Es macht den Körper kaputt, die Lungen kaputt, wenn man extrem viel raucht. Zigaretten stinken. Rauchen als Minderjähriger geht sowieso nicht, ja, ist sogar verboten vom Staat. Rauchen in der Gegenwart von Minderjährigen, du verführst die, ja. Rauchen in der Gegenwart von Leuten, die auf dem Gebiet schwach sind, ja, Sünde. Wenn du das selbst tust, dann ist es auch Sünde, ja. Deswegen schwieriges Thema, aber meine Empfehlung, raucht nicht. Tattoos. Dürfen Christen Tattoos haben? Melli hat ein Tattoo. Wo ist sie? Sie ist nicht da. Doch da. Cool. Ja, warum nicht? Aber auch hier kommen ein paar Sachen, ja. Jetzt kommen vielleicht einige Leute und sagen, ja, haha, 3. Mose 19,28, ja. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen. Und jetzt kommen da so ein paar Wörter für eine abgeschiedene Seele. Und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Ja, ich glaube, dass das im Kontext ist, von jemand ist gestorben. Und das ist so ein religiöses Ding und im Rahmen dieses religiösen Etwas sollte man sich keine Zeichen einätzen. Ich habe was gelesen, ich habe es leider selber nicht nachgelesen in der Offenbarung, aber anscheinend steht da irgendwo, dass Jesus, wenn er wiederkommt, an seinem Bein runtergeschrieben hat, King of Kings and Lord of, also König der Könige, Herr der Herren. Ich weiß nicht, ob das ein Tattoo ist oder nicht, aber ich wäre ziemlich überrascht, wenn Jesus mit einem Tattoo wiederkommen würde. Ja, ich persönlich werde mir wohl kein Tattoo machen, weil ich einfach denke, wenn ich alt werde und faltig und so, dann sieht das irgendwie komisch aus und ich habe das Ding ja mein ganzes Leben, ja. Außerdem sollte man weise sein, was man sich tätowieren lässt, ja. Wenn du gerade mit jemandem zusammen bist und auf Wolke 7 bist und denkst, yeah, das ist die Liebe meines Lebens und du machst dir sofort ein Tattoo mit dem Namen, ja, Jimmy zum Beispiel, und dann kommt ihr auseinander, ja, und du heiratest jemand anderen und du hast das Tattoo vielleicht an einer Stelle, wo nicht jeder das unbedingt sieht, ja, und dann heiratest du jemanden und in der Hochzeitsnacht sieht derjenige dich dann so, wie Gott dich geschaffen hat und denkt sich, wer ist eigentlich Jimmy? Ja? Pass auf damit. Genauso mit anderen Dingen, die vielleicht einfach nicht so klug sind, sich zum Tätowieren. Ich glaube, du hast Forgiven oder irgendwie sowas. Ja, cool. So, also die Bibel sagt nichts explizit dagegen. Vielleicht sollte man auch aufpassen, wo man das macht. Ja, ich sag nur Arbeitssuche und so. Wenn du überall deine Tattoos hast, nimmt dich vielleicht nicht jeder, es sei denn, du arbeitest, keine Ahnung wo, als Türsteher oder so. Ja, und ganz wichtig, für alle heute, die hier sind und 14 bis 17 sind, vielleicht auch jünger, ja, vielleicht gibt es auch Jüngere hier, es gibt immer noch das Gesetz des Staates und es gibt immer noch eure Eltern, ja. Dass mir keiner heute Abend nach Hause kommt und dann sagt so, Papa, Jonathan hat gesagt, ich darf Alkohol trinken, ich darf mir ein Tattoo machen und ich darf auch mal ab und an eine Zigarette rauchen. Ja, ne? Und Horrorfilme gucken, darf ich auch. Ja, nein, 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 Nein. Aber ich bin noch frei in Christus. Ja, nee. Es gilt immer noch, ja, Gesetz des Staates, und es gilt immer noch das, was eure Eltern euch sagen, ja. Solange ihr noch nicht 18 seid, gilt das einfach. Und ihr habt euch daran zu halten, was die sagen und was die tun. Achtet darauf. Noch ein Punkt. Musik. Vielleicht hat man dir gesagt, als du Christ wurdest, ja, dass du jetzt keine säkulare Musik mehr hören darfst. Jetzt fragst du dich, was ist säkulare Musik? Ja, das ist die Musik, die gut klingt. Also hast du dir guten deutschen Lobpreis gekauft und nach vielleicht Suizidgedanken, nee, also übertrieben, aber nein, Spaß beiseite, ja. Ich denke nicht, dass es schlimm ist, weltliche Musik zu hören, ja. Ich höre auch ab und an mal gerne was, ja. Aber auch hier, diese Lieder mit ihren Texten können unsere Gedanken beeinflussen. Ja, es ist so. Wenn du den ganzen Tag hörst, Baby, Baby, yeah, oh, dann beeinflusst das deine Gedanken, ja? Es beeinflusst sie einfach. Und du fängst an, so zu denken, wie diese Leute singen. Und du denkst, ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Ich kann doch meinen Spaß haben, ich kann doch machen, was ich will. Sei da vorsichtig. Also, und da gilt dann wieder, wenn du weißt, dein Gewissen sagt dir da was und du bist schwach auf dem Gebiet und es beeinflusst dich und du merkst, wie du dich veränderst dadurch, dass du solche Musik hörst, werde wachsam, wach auf, ja, und lass es vielleicht lieber sein. Und es gibt auch echt coole christliche Musik, ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, zum Beispiel, und dann auch mit deinen Freunden. Ja, ich stehe zum Beispiel ziemlich gerne auf so ein bisschen härteren Rock, den vielleicht nicht jeder gerne hört, ja. Und wenn ich dann Freunde zu Besuch habe und wir so im Wohnzimmer sitzen, ja, sollte ich vielleicht nicht unbedingt diese Musik anmachen, weil es sie verärgern könnte. Es verleitet sie vielleicht nicht unbedingt zur Sünde, ja, aber es ist einfach so ein gesellschaftliches Ding, wo man auch aufpassen sollte. Also Musik, weltliche Musik, ja, pass aber auf dein Gewissen, pass auf, was du da hörst und wie du dich davon beeinflussen lässt. Vielleicht noch ein Thema, was mir auch noch dazu eingefallen ist. Ich hatte das vorhin mit der Kleidung, ja, mit dem zwischen Jungs und Mädels, und ich glaube auch, der sehr enge Kontakt zwischen Jungs und Mädels ist etwas, wo man den anderen zur Sünde verleiten kann. Ja? Jungs, wenn ihr den Mädels unnötige Hoffnung macht und ja, ihnen einfach Hoffnung macht, ja, aber gar nichts von ihnen wollt, dann lasst es sein, weil ihr sie damit zur Sünde verleitet. Ja, weil sie dann sich Hoffnung machen, denken, oh, der ist so toll, der ist so nett. Und dann sagst du aber irgendwann, nee, sorry, ist nicht. Und das Mädel wird total traurig und geht einfach gar nichts mehr. Und ja, also ich glaube, wenn ich jemanden zur Traurigkeit führe, zu einer gewissen Art von Depression, ja, dann ist das jemanden auf zur Sünde führen, ja. Und deswegen seid vorsichtig auf dem Gebiet. Genauso das Gleiche gilt natürlich für die Mädels auch, ja. Achtet aufeinander. Habt euch gern, aber ja, passt auf. Also, ich komme zum Schluss. Zusammengefasst. Wenn ich vor etwas stehe, wo ich mich frage, darf ich das tun, darf ich das nicht tun, wie ist das? Stell dir drei Fragen. Was sagt die Bibel dazu? Ja, darf ich das tun? Was sagt mein Gewissen dazu? Sollte ich es tun? Ne? Bin ich stark genug oder falle ich dann in Sünde? Und was sollte ich meinen Freunden zur Liebe sein lassen? Ja, wenn du zum Beispiel mit jemandem ausgehst, der Vegetarier ist und ein Problem mit Fleisch hat, dann bestell dir vielleicht auch was Vegetarisches, wenn du diese Person liebst und gerne hast, ja? Wenn du mit einem Kumpel zusammen bist, der ein Problem mit Alkohol hat, vielleicht sogar wirklich abhängig davon war und jetzt freikommen will damit, dann trink kein Bier, verzichte auf dein Bier. Aber wenn du alleine bist und diese Leute und du damit kein Problem hast, dann kannst du gerne ein Steak mit einem Glas Wein zu dir nehmen, ja? Es ist einfach den Leuten zuliebe, ja? Pass auf, dass du sie nicht zur Sünde führst. Amen. Es gibt vielleicht Leute hier, die wissen, dass sie in irgendeiner gewissen Sache ein Problem haben und dass sie dort sündigen und dass sie mit ihrem Verhalten so einfach nicht weitergehen können. Und ich möchte einfach für diejenigen jetzt beten. Und wenn du weißt, dass du ein Problem hast, dann ruf zu Gott. Und wir haben gesungen, wir blicken auf das Kreuz und er macht uns frei. Ja? Er befreit uns von den Sünden. Er nimmt sie uns weg. Er hat sie genommen, hat sie weggeworfen. Und wir können zu Gott kommen. Das ist deswegen, können wir hier stehen, können wir ihn frei anbeten. Ja? Früher, zu Zeiten Israels, gab es das nicht so frei. Da mussten Opfer gebracht werden und alle möglichen Dinge. Aber Jesus ist das einzige Opfer. Er hat für uns gelitten und ich möchte für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du lebendig bist, Herr, und dass du Kraft hast und dass du heute hier bist, Herr. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde, Herr, dass er stirbt am Kreuz, dass er leidet, dass er krasse physische, kardische Leiden hat, die wir uns nicht vorstellen können. Und obendrauf noch unsere ganze Sünde trägt, was wir uns erst recht nicht vorstellen können, Gott. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Herr, und dass du uns liebst, Herr. Danke, dass wir diese Erkenntnis haben dürfen, dass wir wissen, dass du uns kennst, dass du unser Herz kennst, unser Gewissen kennst, uns durch und durch kennst und dass du uns trotzdem liebst, Herr. Wie krass ist das? Wir können es einfach nicht verstehen, wir können es nicht begreifen, Herr. Deswegen geben wir dir Ehre, Herr, weil du aus Gnade uns errettet hast. Und jeder, der heute hier ist, Herr, der das spürt, dass er näher zu dir kommen soll, dass er mehr von dir braucht, Herr, dass er weiß, dass er verloren war, dass du ihn aber ziehst und rettest. Herr, gib ihm diese Freiheit, gib ihm deinen Geist, Herr. Gib ihm ein reines Gewissen, Herr, schenk uns wirklich reine Gewissen, dass wir Klarheit haben darüber, was wir tun, dass wir Klarheit haben darüber, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unseren Mitmenschen, unseren Geschwistern hier in der Jugend uns verhalten sollen. Herr, gib uns wirklich diese Klarheit in unseren Gedanken, Herr. Und lass uns eine Jugend sein, die wirklich zusammenhält, Herr, die zusammen dich anbetet, die zusammen dich preist, die alles gibt, um dir ähnlicher zu werden. Zu erfahren, mehr aus deinem Wort zu lernen, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben als Gesetz, lass uns daran halten. Lass es uns ernst nehmen. Jesus, ich danke dir, dass wir es nicht aus uns schaffen müssen, sondern dass du uns dazu befähigst.